Bayern 2, Radiowissen.
Guten Morgen, sagt Iska Schregelmann. Wir schauen gleich in die USA, und zwar zu allen, die dort deutsche Wurzeln haben. Das sind laut Umfragen überraschend viele, nämlich jeder Fünfte. Aber was heißt das überhaupt, deutsche Vorfahren haben in den USA? Spielt das eine Rolle? Was hat sich in Kultur und Sprache davon erhalten? Mehr dazu gleich. Außerdem zeichnen wir die erstaunliche Karriere eines wagemutigen Mannes nach, Karl Schurz, der es einst vom deutschen Revolutionär zum US-Innenminister gebracht hat. Wegen ihm soll sich Abraham Lincoln sogar in die deutsche Grammatik vertieft haben.
Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft. In Radiowissen auf Bayern 2.
Dieses Wochenende wird in New York gefeiert. Wie jedes Jahr am dritten Samstag im September findet mitten in Manhattan ein riesiger Farmvor-Umzug statt. Die German-American Stäuben Parade. Von Stäuben war ein preußischer Offizier, der nach Amerika ging und dort als General den Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten maßgeblich mitentschied. Aber nicht nur Baron Stäuben wird auf der Fifth Avenue bei Tanz- und Blasmusik gedacht. Die Deutsch-Amerikaner feiern sich an diesem Tage quasi selbst, ihre Kultur und ihre Errungenschaften. Ausnahmsweise könnte man sagen, denn anders als die Irish oder die Italian Americans stehen die German Americans nur ungern im Rampenlicht. Dabei haben sie die Entwicklung des Landes entscheidend mitgeprägt. Wie passt das zusammen, hat sich Florian Kummert gefragt und sich auf Recherche begeben.
Für Rosemary Margrave ist es ein unliebsames Schulritual mitten im Zweiten Weltkrieg. In der Pause packt sie die belegten Roggenbrote aus, die ihr die Großmutter zubereitet hat. Die Mitschülerinnen werfen ihr neidische Blicke zu. Sie haben klassische amerikanische Sandwiches dabei, aus weichem Weißbrot. Rosemarys Roggenbrot sieht anders aus, schmeckt anders, schmeckt in den Augen ihrer Klassenkameradinnen besser.
Rosemary Margrave ist das einzige deutschstämmige Mädchen in Grantsburg, einem Dorf im Norden von Wisconsin, wo sie 1935 geboren wird und auf einem kleinen Bauernhof aufwächst. Alle in Grantsburg sprechen Englisch als Muttersprache, auch Rosemary. Nur ihre bayerische Großmutter versucht dem Mädchen ein paar Worte Deutsch beizubringen.
Doch Rosemary will kein Deutsch lernen. Sie will auch die deutschen Brote der Oma nicht essen und tauscht sie liebend gerne mit den Sandwiches ihrer Mitschülerinnen. Denen erzählt sie nie, woher die Roggenbrote kommen oder dass sie aus einer deutsch-amerikanischen Familie stammt. Amerikanisch will sie sein, nicht deutsch-amerikanisch. Amerikanisch, so will sie essen, aussehen und sich fühlen.
Rosemarys Beispiel ist typisch für den schwierigen Umgang mit der deutsch-amerikanischen Identität, die nicht zuletzt durch die beiden Weltkriege in einer Identitätskrise mündete. Die hat auch die deutsch-amerikanische Historikerin Kathy Jolowitz, Jahrgang 1939, am eigenen Leib erfahren.
Wir wollten uns als Kinder amerikanisch fühlen, klar. Sie dürfen nicht vergessen, im Zweiten Weltkrieg war es schwierig für deutsch-amerikanische Eltern mit ihren Kindern, denn ein Drittel der US-Soldaten hatte deutsche Vorfahren. Unser Stammbaum war vielleicht deutsch, aber unser patriotisches Herz schlug für Amerika.
Kathy Jolowitz wächst in New York City auf, an der Upper East Side von Manhattan, in einem Viertel, das bis in die 1960er Jahre von deutschsprachigen Auswanderern verschiedenster Nationen geprägt ist. Yorkville, auch Kleindeutschland genannt.
Es war ein Schmelztiegel für Deutschsprachige aus West- und Osteuropa, Familien aus dem Preußischen Kaiserreich, aus Gegenden des heutigen Polen, Tschechien, der Slowakei, der baltischen Staaten oder auch Ungarn. Verschiedenste Regionen kamen hier zusammen rund um die 86. Straße, die das Zentrum von Yorkville bildete. Menschen vereint durch die deutsche Sprache. Viele trugen Tracht, auch Dirndl und Lederhosen. Als ich 1961 das erste Mal nach München kam, dachte ich, das sieht ja aus wie Yorkville, Kleindeutschland, die 86. Straße, nur größer.
Kathy Doch als Kathy Cholowitz in den 1960er Jahren zum ersten Mal nach Deutschland reist, ist das Yorkville ihrer Jugend bereits im Niedergang. Die Gemeinde zersplittert, viele Familien ziehen weg, verstreuen sich nicht nur in den rasant wachsenden New Yorker Vororten, sondern im ganzen Land. Deutsche Gasthäuser und Bierhallen schließen, Geschäfte mit typisch regionalen Lebensmitteln werden immer weniger. Bereits Ende der 1960er Jahre ist das New Yorker Kleindeutschland so gut wie verschwunden, anders als Chinatown oder Little Italy.
Die deutschen Wurzeln aber stecken in den Stammbäumen vieler Amerikanerinnen und Amerikaner. Bei den Volkszählungen und den sogenannten American Community Service wird auch die ethnische Herkunft abgefragt. Über 45 Millionen US-Bürger gaben dabei 2015 German als ihre Hauptabstammung an. Damit zählen die Deutschamerikaner zu den größten ethnischen Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten. Aber anders als die irischstämmigen, die Irish Americans, oder die italienischstämmigen, die Italian Americans, treten die German Americans nur selten ins Rampenlicht und damit ins öffentliche Bewusstsein. Sind sie also eine schweigende Mehrheit, auf Englisch eine Silent Majority?
Ja, es ist absolut eine Silent Majority, denn im Alltagsleben der Vereinigten Staaten findet man eigentlich kaum deutsch-amerikanisches Leben. Also man muss schon sehr genau hingucken und im Gespräch offenbart sich dann immer einiges. Und da gibt es eine Vielzahl an Kleinigkeiten, aber auch an großen Dingen.
Sagt der Historiker Dr. Alexander Emmerich, der das Buch »Die Geschichte der Deutschen in Amerika« geschrieben hat. Eine Geschichte, geprägt durch ein wellenförmiges Auf und Ab.
Es gab die großen Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert. Das ist sozusagen ist die große Masse der Deutschen, die in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind. Aber es gab auch im 17. und 18. Jahrhundert bereits Auswanderungen. Teilweise waren das Händler, die auf niederländischen Schiffen in die USA kamen. Und dann ein Großteil religiös motivierter Auswanderer, die eben in ihren einzelnen deutschen Ländern hier nicht geduldet wurden in der Ausübung ihrer Religion und dann natürlich das Angebot der Vereinigten Staaten angenommen haben.
Der Lockruf der Freiheit, die jenseits des Atlantiks wartete. Ein Lockruf, dem die ersten deutschen Auswanderer unter der Leitung des Predigers Franz Daniel Pastorius bereits 1683 folgten. Sie ließen sich in Pennsylvania nieder und gründeten Germantown, heute ein Stadtteil von Philadelphia. Da ihr Schiff, die Concorde, am 6. Oktober 1683 den Hafen von Philadelphia erreichte, wird der 6. Oktober bis heute als German American Day gefeiert.
Als einheitliche Volksgruppe sind die Deutschamerikaner dabei nie aufgetreten, sondern fühlten sich eher ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaft zugehörig. Den Calvinisten, Lutheranern, Katholiken oder Juden. In ihrer Heimat waren sie zudem weniger durch eine deutsche als durch eine regionale Identität geprägt.
Also das ist ein sehr interessanter Punkt, denn es gab in diesem Sinne ja kein Deutschland. Ne? In der Zeit der großen Auswandererwellen war die Identität aus heutiger Sicht sehr regional. Also man hat sich als Schwabe oder Bayer gefühlt, weniger als Deutscher, weil das gab es im Vergleich zu England und Frankreich in diesem Sinne nicht. Und erst in der Fremde, wo man natürlich auf verschiedenste Einwandererkulturen getroffen ist, hat man festgestellt, dass man als Schwabe mehr mit den Bayern gemeinsam hat, als jetzt beispielsweise mit Skandinavier oder Iren. Und hat dann dort eine Art deutsche Identität herausgebildet, die natürlich aber losgelöst vom Mutterland zu betrachten ist. Das ist dann immer so, man hat diesen radikalen Entschluss, die Heimat zu verlassen, ja getroffen. Das macht ja was mit einem Menschen. Emotional, kulturell, mental. Davon hat man sich gelöst, aber gewisse Elemente natürlich durch Erziehung und Erfahrung auch in sich behalten. Und diese Elemente, die haben die Schwaben in den Bayern gefunden, die Bayern in den Friesen und die Friesen in den Pfälzern, sodass man von einer gemeinsamen deutschen Identität im Ausland sprechen kann. Heute würde ich sagen, von einer deutsch-amerikanischen Identität.
Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert werden Germantowns quer über die USA verteilt gegründet. Der Großteil der Deutschamerikaner siedelt sich im sogenannten Deutschen Gürtel an. Von Pennsylvania im Osten über den mittleren Westen, insbesondere Wisconsin, mit Ausläufern in die umliegenden Staaten. Rund um Pennsylvania lassen sich viele Familien aus der Pfalz nieder, mit einem Pfälzer Dialekt, der bis heute als Pennsylvania Dutch erhalten ist.
Wie bischt?
Wie geht es dir?
Das ist oft zu dir.
Wie du willst.
Manche Deutschamerikaner spielen eine zentrale Rolle für die Geschichte der Vereinigten Staaten. Etwa der in Magdeburg geborene Friedrich Wilhelm von Steuben, seines Zeichens preußischer Offizier. Er geht 1777 während des Unabhängigkeitskriegs gegen die Briten nach Amerika und reorganisiert die marode Armee von George Washington. Baron Steuben wird mit seinem strategischen Geschick entscheidend für den siegreichen Ausgang des Kriegs und letztlich die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten.
Politisch einflussreich werden auch die sogenannten 48ers. Nach der niedergeschlagenen Märzrevolution von 1848 müssen sie aus dem Deutschen Bund fliehen und finden in den Vereinigten Staaten ein neues Zuhause, auch als aktive Gestaltende der Politik. Die 48er unterstützen lautstark die Abschaffung der Sklaverei und stellen sich hinter Abraham Lincoln und die neu gegründete Republikanische Partei. Unter ihnen wird Karl Schurz zum prominentesten Deutschamerikaner, der später zum Senator von Missouri aufsteigt und schließlich zum Innenminister der Vereinigten Staaten.
Karl Schurz' Name steht natürlich auch auf den Eingangsstufen des German-American Heritage Museums, das seit 2010 in Washington D.C. an das deutsch-amerikanische Erbe und seine Geschichte erinnert. Die Treppen des Eingangsbereichs zieren die Namen verdienstvoller Deutsch-Amerikaner.
Etwa Löb Strauß, der Franke aus Buttenheim, der 1848 nach Amerika auswanderte, sich in Levi Strauß umbenannte und in San Francisco die Minenarbeiter mit Kleidung versorgte. 1873 lässt er die Urversion der Jeans patentieren. Die Levi's. Reißfest, langlebig, bis heute ein Verkaufsschlager.
Weitere Namen: Henry John Heinz, der Gründer des gleichnamigen Ketchup-Imperiums, oder Eberhard Anhäuser aus Kreuznach in Rheinland-Pfalz, der zum Bierbaron von St. Louis in Missouri aufstieg.
Zu kurz kommt aber die Würdigung der bedeutenden Deutsch-Amerikanerinnen, bedauert Katja Sipple, die das German American Heritage Museum leitet. So wurde beim Design des Eingangsbereichs an Karl Schurz gedacht, aber dabei seine Frau vergessen.
Margarete Meyer-Schurz, die eben diejenige war, die den Kindergarten aus dem deutschsprachigen Raum in die USA gebracht hat, damals in Wisconsin, Gründerin der ersten Frauenzeitung, übrigens eine deutschsprachige Frauenzeitung, die sich bereits um 1850 für das Wahlrecht und die Emanzipation der Frauen eingesetzt hat. Seine Frau hat man leider ausgelassen. Ganz unfair.
Doch den Einfluss von Margarete Meyer-Schurz und generell der deutsch-amerikanischen Kultur für die amerikanische Geschichte mehr ins Bewusstsein zu bringen, daran arbeitet Katja Sipple, die selbst in Bayern aufgewachsen ist, aber seit langem in den Staaten wohnt und die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Seit 2017 kümmert sie sich um das Museum in Washington, D.C., in dessen Dauerausstellung Kunstwerke, historische Fotografien und Dokumente von und über die deutsch-amerikanische Gemeinde zu sehen sind. Darunter auch Kurioses wie eine 150 Kilogramm schwere gigantische Büste von Georg Friedrich Händel, die einst als Hauptpreis für einen Gesangswettbewerb gestiftet wurde. Gerade deutsche Gesangsvereine hatten Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts in den USA enormen Zulauf.
Wenn man bedenkt, diese ganzen Gesangsvereine, das ganze Vereinswesen, die Art, dass man am Sonntag feiert, familiäre Ausflüge macht, das haben alles deutsche Einwanderer mitgebracht. Bis dato wurde in den USA der Sonntag eher puritanisch begangen, in Stille und Besinnlichkeit. Aber so dieses, jetzt geht man mal raus, man geht wandern, man macht einen Ausflug, man geht vielleicht Kaffee und Kuchen essen oder in einen Biergarten. Das wurde alles im 19. Jahrhundert durch Deutsche ins Land gebracht.
Die Hochphase der deutschstämmigen Immigration wird in den 1880er Jahren erreicht. Fast 1,5 Millionen Deutsche verlassen damals ihre Heimat, um sich eine neue Zukunft in den Vereinigten Staaten aufzubauen.
Doch der politische Umschwung in Europa und der aufkeimende Nationalismus unter Kaiser Wilhelm II., der 1888 an die Macht kommt, führen zu einem Umdenken. Die Auswanderungszahlen gehen stark zurück, während Ressentiments gegen die deutsche Kultur und den Kaiser als militaristisches Feindbild in den USA zunehmen, vor allem nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Als die USA im April 1917 als Gegner des Deutschen Kaiserreichs in den Ersten Weltkrieg eintreten, attackiert Präsident Woodrow Wilson die Bindestrich-Mentalität vieler Einwanderer. Er fordert sie auf, in diesen Krisenzeiten nicht beides sein zu wollen, Deutsche und Amerikaner, sondern durch und durch Amerikaner, zu 100%. 8 Millionen Deutschstämmige leben zu diesem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten. Über 2,5 Millionen von ihnen sind in Deutschland geboren. Der Kaiser sieht aber alle Deutschen, egal ob emigriert oder nicht, als Untertanen des Kaiserreichs mit all den dazugehörigen militärischen Verpflichtungen. Die Folge? Vielerorts werden Deutsche als mögliche Spione des Kaisers verdächtigt. Vor allem, als in US-Militärstützpunkten in Neuengland mysteriöse Feuer ausbrechen.
Deutsche, die sich öffentlich zu ihren Wurzeln bekennen und für das Deutsche Reich Partei ergreifen, werden beschimpft, in einigen Städten sogar geteert, gefedert und aus der Gemeinde verbannt. Ein extremer Fall von Lynchmord macht landesweit Schlagzeilen.
Minenarbeiter in Illinois greifen sich den Deutschamerikaner Robert Prager und beschuldigen ihn, als Spion für den Kaiser zu arbeiten. Die Meute zwingt ihn, patriotische Lieder zu singen, niederzuknien und die amerikanische Flagge zu küssen. Als Prager auf seiner Unschuld besteht, wird er erhängt, mit der Flagge als Strick um den Hals.
In den Wochen und Monaten nach Kriegseintritt anglizieren viele Deutsche ihre Namen. Die Müllers und Schmidts nennen sich fortan Miller und Smith. Der Deutschunterricht an den Schulen wird vielerorts verboten. Deutsche Gottesdienste werden eingestellt. Ebenso verschwinden viele Zeitungen, die in Deutsch für Deutschamerikaner gedruckt wurden. Statuen von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller werden beschmiert oder entfernt. Deutsche Parkanlagen, Schulen, Straßennamen und auch Städtenamen umgetauft. Aus Berlin in Iowa wird Lincoln, Iowa. Germantown in Nebraska nennt sich seitdem Garland, Nebraska.
Selbst Lebensmittel werden umbenannt, wie Alexander Emmerich in seiner Geschichte der Deutschen in Amerika recherchiert hat. Sauerkraut geht eine Zeit lang als Liberty Cabbage über den Ladentisch, als Freiheitskohl. Und aus den Frankfurter Würstchen, den Frankfurter Sausages, wird der Hotdog.
Das war eine Zeit, in der Kommunikationskampagnen zum ersten Mal im großen Stil eingesetzt wurden, um auch auf die Bevölkerung einzuwirken. Also es gibt verschiedene Plakate und auch Propagandafilme, wo Deutschsein eben als schlecht und böse dargestellt wurde, auch als brutal und unmenschlich. Und wenn man in der dritten Generation in einem fremden Land lebt, sozusagen nur noch die Urgroßmutter oder Großmutter von der Heimat sprechen hört, Deutschland nie gesehen hat und eigentlich ganz zufrieden ist, weil man im Schnitt wahrscheinlich ein besseres Leben hat als in der deutschen Heimat. Man ist ja aus sozioökonomischen Gründen, Hunger, Armut, ausgewandert. Wenn das geschehen ist, dann identifiziert man sich natürlich mehr mit der neuen, also der Empfängerkultur der Amerikaner, als mit dem Ursprung.
Die in Hannover geborene, 1881 emigrierte Fernande Richter bringt unter dem Pseudonym Edna Ferne ihre Zerrissenheit zum Ausdruck in dem Gedicht »Deutschamerikaner«.
Im tiefsten Herzen deutsch geblieben und doch so fremd dem deutschen Blut. Kein rechtes Hassen, rechtes Lieben, das ist der Fluch, der auf uns ruht.
Während der Zeit der Weimarer Republik versuchen manche Deutschamerikaner, den Stolz auf die deutsche Kultur und ihre Verdienste in den Vereinigten Staaten wieder zu stärken. Im Andenken an den Helden der Revolution, Baron Steuben, gründen sie die Steuben Society, um für Frieden und Völkerverständigung zu werben und um die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu verbessern.
Bemühungen, die durch den Aufstieg der Nationalsozialisten und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zunichte gemacht werden. Die New Yorker Historikerin Kathy Jolowitz erinnert sich an ihre Kindheit im Stadtviertel Yorkville. Eine Erinnerung, die sie in Ausstellungen und diversen Publikationen aufrechterhält.
Ich bin ja zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren und als mich meine Eltern, die 6 Tage die Woche arbeiten mussten, in die Betreuung gaben und auch in die Schule, wurde ihnen immer gesagt, sie dürfen mit mir nicht Deutsch sprechen. Und das haben sie auch befolgt. Ich habe dann zum ersten Mal Deutsch an der Universität gelernt, in den 1960ern. Denn auch zuvor an der Highschool war es noch verboten. An keiner Schule konntest du Deutsch lernen.
Und auch der Gang ins Kino wird für Kathy Cholowitz als Teenager nicht immer einfach.
Ich weiß noch, dass es in Yorkville verboten war, Filme aus Deutschland zu zeigen. Der Inhalt war egal, es war verboten. Als ich dann älter wurde und ich die Auswirkungen des Krieges verstand, ging ich regelmäßig ins Kino. Aber oft waren dann Deutsche die Bösewichter. Und ich wusste nie so recht, auf welcher Seite ich nun stand. Es war schon frustrierend, dass das eigene Erbe so negiert wurde.
Wie umgehen mit den deutschen Wurzeln? Wie umgehen mit Nationalstolz und Patriotismus? Die Antwort vieler Deutschamerikaner lautet nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, weg mit der Bindestrich-Mentalität. Wir sind Amerikaner, ohne Wenn und Aber.
Die Folge? Deutsche Viertel wie Yorkville in Manhattan lösen sich auf. Viele deutsch-amerikanische Vereine, die erhalten bleiben, reduzieren ihre Aktionen auf ein oft stereotypes, in alten Traditionen erstarrtes Programm. Volkstänze, Trachten, Dirndl, Lederhosen, Kartenspielen, Schuhplatteln. Sie leiden jahrzehntelang unter einer schwindenden, immer älter werdenden Mitgliedschaft und einem Mangel an Nachwuchs. Erst mit den Möglichkeiten der Ahnenforschung im Internet nimmt das Interesse am eigenen Stammbaum auch bei jüngeren deutsch-amerikanischen Jahrgängen wieder zu.
Man muss dafür sorgen, dass der Nachwuchs sich auch interessiert für die Themen. Und ich glaube, da können Vereine und Institutionen wie unsere Stiftung und unser Museum schon eine Rolle spielen. Viele Amerikaner wissen gar nicht, wie viele Einflüsse und Spuren die Deutschen hinterlassen haben. Man lernt natürlich über deutsche Geschichte, aber die eigene deutsch-amerikanische Einwanderungsgeschichte fällt irgendwie völlig unter den Tisch. Und da versuche ich dagegen anzugehen.
Im German American Heritage Museum in Washington, D.C. hat Katja Sippler mit ihrem Team ein Oral History Projekt gestartet, in dem Deutsch-Amerikaner ihre Familiengeschichten erzählen. Ein permanent wachsendes Audio- und Videoarchiv über die Suche nach den eigenen Wurzeln.
My name is Johann Scherer. I was born February 20th, 1938 in
Ramora. My mother is German and my biological father is American.
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft entsteht eine interaktive Webseite, eine Karte der Vereinigten Staaten, die aufzeigt, wo es deutsche Spuren im Land gibt. Von den Stäuben- und Karl-Schurz-Denkmälern über den deutsch-amerikanischen Freundschaftsgarten in Washington, D.C., bis hin zum großen Oktoberfest in Cincinnati, das jährlich weit über eine 500.000 Besucher anzieht. Das Hochamt für viele Deutsch-Amerikaner.
Eine Tradition, die klischeebehaftet sein mag. Aber der bayerische Exportschlager, das weiß auch Alexander Emmerich aus seiner Studie über die Deutsch-Amerikaner, ist unschlagbar in seiner verbindenden Kraft. Bier und Blasmusik. Das lockt auch im 21. Jahrhundert die Jugend unter den German Americans.
Also ich habe gerade neulich einen YouTube-Kanal entdeckt von 4 jungen Kaliforniern, die eine Blasmusikkapelle, würde ich eigentlich fast sagen, gegründet haben und mit amerikanischem Akzent voller Stolz deutsche Blasmusiklieder spielen, während wir vielleicht das fast befremdlich finden außerhalb des Oktoberfests, aber die sind total happy, dass sie das entdeckt haben vielleicht über ihre Vorfahren.
Florian Kummert befasste sich mit den German Americans und ihren Wurzeln. Es heißt ja immer, in den USA kann man vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Aber offenbar nicht nur das. Gleich erfahren Sie noch mehr über den Mann, der es vom Revolutionär zum Innenminister der Vereinigten Staaten gebracht hat. Der Deutsche Karl Schurz. Zuvor noch Musik von Razorlight, hier mit America.
What a drag it is. The shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America.
America. Oh, 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 oh. It's trouble in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Oh, 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 oh. There's trouble in America.
Sie hören Radiowissen auf Bayern 2. Es ist 9:30. Was haben Leonardo DiCaprio und Sandra Bullock gemeinsam? Also außer, dass sie beide Hollywood-Stars sind, natürlich. Sie haben beide zweite Vornamen, die einen Hinweis auf ihre deutschen Wurzeln geben. Leonardo heißt mit zweitem Namen Wilhelm. Und wenn man den Mädchennamen seiner Mutter kennt, ist die Sache klar. Irmelin Indenbirken. Sie kam in den 50er Jahren aus Deutschland in die USA. Sandra Bullock, das wissen wohl einige, verbrachte ihre Kindheit in Nürnberg und hat, wie sie selbst sagt, noch heute einen etwas fränkischen Akzent. Mit zweitem Vornamen heißt sie Annette. Auch ihre Mutter, die Opernsängerin Helga Mathilde Mayer, war mit einem Amerikaner liiert. Über US-Prominente von heute wird auch hierzulande immer wieder berichtet. Aber wer kennt noch historische Größen wie Karl Schurz? In Deutschland wohl kaum jemand. In den USA dagegen ist er recht bekannt. Lassen Sie sich überraschen.
Es ist Mitternacht. Eine stille, sternklare Nacht. Zu still, zu klar. Gerne würde der Mann, der in einer Türnische in der Nähe des Zuchthauses Spandau kauert, jetzt im Sturmgetöse stehen. Dann würden die Wachen keinen Fuß vor die Tür setzen, würden weniger hören. So ist der Plan, den er nun durchführen will, um ein Vielfaches gefährlicher.
Der Mann? Karl Schurz, 21 Jahre alt, ehemaliger Student und Revolutionär. Steckbrieflich von den preußischen Truppen gesucht, vor deren Gefängnis er nun im Schatten sitzt, in dieser Nacht des 6. auf den 7. November 1850. Das Ziel? Eine Befreiungsaktion. Schurz will seinen Freund und Mentor Professor Gottfried Kinkel aus dem Zuchthaus Spandau befreien. Da endlich das erhoffte Signal auf dem Gefängnisdach. In seinen Lebenserinnerungen wird Schurz später die Szene im Detail beschreiben.
Der Schein bewegte sich dreimal auf und ab. Das war das gehoffte Signal. Ich warf einen schnellen Blick auf die Straße rechts und links. Nichts näherte sich. Rasch gab ich mit Stahl und Stein sprühende Funken schlagend meinerseits das vereinbarte Zeichen. Eine Sekunde später verschwand das Licht aus der Dachluke und dann gewahrte ich einen dunklen Körper, der sich langsam über die Mauerkante herunterbewegte. Mein Herz klopfte heftig und der Schweiß trat mir auf die Stirn. Da geschah, was ich befürchtet hatte. Dachschiefer und Mauerziegel, von dem Seil gelöst, regneten mit lautem Geklapper auf das Pflaster. Gütiges Schicksal, steh uns bei! Nun hatte der dunkle Körper beinahe den Boden erreicht. Mit wenigen Sprüngen war ich zur Stelle. Jetzt fasste ich ihn an. Es war mein Freund. Und da stand er lebendig auf seinen Füßen. Das ist eine kühne Tat, war das erste Wort, das er mir sagte.
Eine wahrhaft kühne Tat, mit der Karl Schurz schlagartig in Europa berühmt wurde. Ein politischer Held, erst der deutschen, dann der amerikanischen Geschichte. Freiheitskämpfer, Flüchtling, Journalist, Politikberater, Gesandter, General, Senator und Innenminister der Vereinigten Staaten. Unter Deutsch-Amerikanern ein leuchtendes Vorbild, hierzulande aber kaum bekannt.
Ein Politiker denkt an die nächsten Wahlen, ein Staatsmann an die nächste Generation. Nach dieser Definition des britischen Premierministers William Ewart Gladstone war Karl Schurz die Idealverkörperung eines Staatsmanns. Er setzte sich für Einheit und Freiheit ein, auf beiden Seiten des Atlantiks, strebte nachhaltige Veränderungen an, kämpfte für Demokratie und Bürgerrechte, für die Abschaffung der Sklaverei, für eine beständige Umweltpolitik und gegen Korruption.
Karl Christian Schurz wird am 2. März 1829 im Straßendorf Lieblar bei Köln geboren. Die Eltern sind alles andere als wohlhabend, aber sie ermöglichen ihrem Erstgeborenen eine Schulbildung und nach dem Abitur einen Studienplatz an der Universität Bonn. Dort lernt Schurz im Wintersemester 1847-48 Gottfried Kinkel kennen, Professor für Literatur, Kunstgeschichte und Rhetorik. Bald gehört er zum inneren Kreis um Kinkel, freisinnig denkende Männer und Frauen, die spüren, wie es in Frankreich und in Deutschland gesellschaftlich und politisch gärt.
Als im Februar 1848 in Frankreich die Republik ausgerufen wird, geht auch in Deutschland das Volk auf die Straße. Am 18. März kommt es in Bonn zu einer Massendemonstration, an der sich Professoren, Studenten, Handwerker und Arbeiter beteiligen und auch der 19-jährige Karl Schurz. In seinen Lebenserinnerungen schreibt er:
An der Spitze des Zuges trug Kinkel eine schwarz-rot-goldene Fahne. Auf dem Marktplatz angekommen, bestieg er die Freitreppe des Rathauses und sprach zu der versammelten Menge von der wiedererstehenden deutschen Einheit und Größe und von der Freiheit und den Rechten des deutschen Volkes, die von den Fürsten bewilligt oder vom Volk erkämpft werden müssten. Und als er zuletzt die schwarz-rot-goldene Fahne schwang und der freien deutschen Nation eine herrliche Zukunft voraussagte, da brach eine Begeisterung aus, die keine Grenzen kannte.
Der Kampf für die Demokratie wird für Schurz und Kinkel zur zentralen Antriebsfeder der kommenden Monate. Kinkel gibt weiterhin Vorlesungen und publiziert in der Bonner Zeitung. Schurz wird zu seinem aktivsten Helfer, hält Reden und beteiligt sich am Aufbau demokratischer Clubs und Vereine. In Köln trifft er auf den wortmächtigen Sozialistenführer Karl Marx und ist wenig begeistert.
Was Marx sagte, war in der Tat gehaltreich, logisch und klar. Aber niemals habe ich einen Menschen gesehen von so verletzender, unerträglicher Arroganz des Auftretens. Jeden, der ihm widersprach, behandelte er mit kaum verhüllter Verachtung. Ich brachte von dieser Versammlung eine wichtige Erfahrung mit nach Hause, dass wer ein Führer oder ein Lehrer des Volkes sein will, seine Zuhörer mit Achtung behandeln muss. Dass selbst der überlegenste Geist an Einfluss auf andere verlieren wird, wenn er diese durch fortwährende Demonstration seiner Überlegenheit zu demütigen sucht.
Nach der Revolution von 1848 gewinnt ein Jahr später die Gegenrevolution wieder Oberwasser. Die gesamtdeutsche Verfassung scheitert. Bewaffnete Aufstände breiten sich aus. Auch Karl Schurz und Gottfried Kinkel beteiligen sich am Kampf, zunächst im Rheinland, dann im pfälzisch-badischen Aufstand. Doch gegen die preußischen Truppen sind die Aufständischen machtlos. Kinkel wird gefangen genommen. Schurz kann sich mit den verbleibenden Männern in die Festung Rastatt zurückziehen, die 3 Wochen lang belagert wird. Als Rastatt kapituliert, muss Schurz befürchten, standrechtlich erschossen zu werden. Da erinnert er sich an den unterirdischen Abwasserkanal, in dem er sich mit 2 Freunden versteckt. An den preußischen Wachposten vorbei schleichen sie sich in die Freiheit und fliehen über Frankreich in die Schweiz.
Gottfried Kinkel dagegen hat weniger Glück. Zwar entkommt er dem Todesurteil, aber das preußische Gericht verurteilt ihn zu lebenslanger Festungshaft.
Daraufhin erhält Karl Schurz eine Nachricht von Frau Kinkel mit der sehnlichen Bitte: Kommen Sie heimlich zurück nach Deutschland und helfen Sie meinem Mann zur Flucht aus dem Zuchthaus Spandau. Frau Kinkel besorgt das Geld. Schurz organisiert den Ausbruch. Gefängnisaufseher werden bestochen, Pferdegespanne für die Flucht bereitgestellt und ein Seil platziert zur Flucht aus dem Dachgeschoss. Der Plan geht auf und die Polizei ist düpiert. Mit einer Kutsche flüchten Schurz und Kinkel nach Warnemünde. Von hier aus segeln sie im November 1850 nach Schottland.
Schnell verbreitet sich die Fluchtgeschichte. Und nicht nur die Zeitungen in Deutschland, sondern in ganz Europa berichten über das Husarenstück von Karl Schurz. Sein Name und sein Abenteuergeist sind nun weithin bekannt.
Kinkel und seine Frau lassen sich in London nieder. Aber Schurz fremdelt mit den Briten. Erst geht er nach Paris. Doch der Staatsstreich von Louis Napoleon gegen die Verfassung der Französischen Republik im Dezember 1851 versetzt seinen Träumen von einer erneuten Revolution auf deutschem Boden einen massiven Dämpfer. Also beschließt er, jenseits des Atlantiks, in den Vereinigten Staaten, eine neue Heimat zu suchen. In sein Tagebuch schreibt er:
Ubi libertas, ibi patria. Dort, wo die Freiheit ist, da liegt mein Vaterland.
Karl Schurz trifft im September 1852 in New York ein. Mit dabei seine junge Frau, die Hamburger Fabrikantentochter Margarete Meyer Schurz, die er in London kennengelernt hatte. Sie wird später selbst Geschichte schreiben und 1856 in Wisconsin den ersten Kindergarten in den USA eröffnen. Dieser deutschsprachigen Einrichtung ist es zu verdanken, dass bis heute in Amerika auch das deutsche Wort Kindergarten verwendet wird.
Margarete hat dank ihrer Mitgift etwas Geld mit in die Ehe gebracht. Damit leben sie zunächst in Philadelphia und kaufen sich anschließend in Watertown im Bundesstaat Wisconsin eine Farm. Eine Gegend, in der zwar viele deutsche Auswanderer leben, doch Schurz packt der Ehrgeiz, die englische Sprache zu meistern. Wie besessen liest er Zeitungsartikel mit dem Wörterbuch in der Hand. Redewendungen, die ihm gefallen, notiert er sich auf Zetteln, die er in seiner Jackentasche bei sich trägt, in jeder freien Minute hervorholt und sich immer wieder vorsagt. Er übt und übt, bis er in der Lage ist, mit seinen amerikanischen Nachbarn fließend zu diskutieren.
Konversieren und diskutieren, das merkt er bald, ist seine große Leidenschaft und sein Talent. Schurz blüht auf in einem politischen Milieu, das geprägt ist von zutiefst demokratischen Werten, von einem Misstrauen gegen zu viel Staatsmacht und Autorität. Nach Europa schreibt er:
Der Missbrauch des Guten veranlasst den Amerikaner nicht zur Abschaffung dieses Guten. Der Missbrauch der Freiheit verlockt ihn nicht zur Beschränkung der Freiheit. Der Amerikaner weiß, dass die Freiheit das beste Erziehungsmittel ist. Und darin liegt die höchste Garantie für die Republik. Nur einen schreienden Misston gibt's darin. Das ist die Sklaverei im Süden.
1856 schließt sich Karl Schurz der zwei Jahre zuvor gegründeten Republikanischen Partei an, ursprünglich die weitaus liberalere der beiden amerikanischen Großparteien und im Unterschied zu den Demokraten entschieden gegen die Sklaverei eingestellt. Schurz' wachsende Popularität sichert den Republikanern viele Stimmen der Deutschamerikaner, die als Einwanderergruppe zahlenmäßig immer mächtiger werden. Das fällt auch dem Mann auf, der sich darauf vorbereitet, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, Abraham Lincoln.
Der hagere, großgewachsene Lincoln freundet sich mit Schurz auf vielen gemeinsamen Wahlkampfreisen an. Er kauft sich sogar eine deutsche Grammatik, um die Sprache zu lernen. Nach der Wahl Lincolns zum Präsidenten wird Schurz zum Gesandten der Vereinigten Staaten in Spanien ernannt. Nur 10 Jahre hat es gedauert, bis aus dem einstigen deutschen Flüchtling ein angesehener amerikanischer Politiker wurde, der seine neue Heimat nun auf hohem diplomatischen Posten vertreten darf. Bei seiner Ankunft in Madrid wird er von Königin Isabella II. Empfangen.
Ich hielt eine Rede an die Königin auf Englisch, wovon sie kein Wort verstand, und sie antwortete mit einer Rede auf Spanisch, wovon ich auch kein Wort verstand, und wir waren beide miteinander sehr zufrieden.
Mit dem spanischen Ränkespiel bei Hofe und der diplomatischen Etikette kann sich Schurz nicht anfreunden. Auch sein Engagement gegen die Sklaverei wird skeptisch gesehen. In den spanischen Kolonien ist die Sklavenhaltung noch in vollem Gange. Die engsten Kontakte hält Schurz ausgerechnet zum preußischen Gesandten, Graf Galen, dem Vertreter der Regierung, die ihn früher steckbrieflich verfolgt hatte. Als Schurz zurück in die Staaten darf, will er seine Frau und die Kinder in Hamburg abholen. Sicherheitshalber lässt er aber bei Graf Galen anfragen, ob er auch problemlos preußisches Gebiet betreten dürfe.
Die Antwort kam sogleich, dass allen betreffenden Beamten Instruktion erteilt werden sollte, mir auf meiner Reise jede gewünschte Erleichterung zu gewähren. Als ich die preußische Grenze berührte,
stellte sich mir ein höherer Steuerbeamter vor, ließ mein Gepäck uneröffnet und erkundigte sich nach meinen weiteren Wünschen.
Schurz sehnlichster Wunsch war es, zurückzukehren in die USA. Denn dort war der Bürgerkrieg zwischen den Nord- und den Südstaaten ausgebrochen. Lincoln holt Schurz schließlich zurück und proklamiert die allgemeine Sklavenbefreiung, die am Neujahrstag 1863 in Kraft tritt. Schurz tritt als Brigadegeneral in das Heer ein. Er führt eine Division der Virginia-Armee und erlebt mehrere schwere Niederlagen der Nordstaaten. Erst die Schlacht von Gettysburg im Juli 1863, an der Schurz als Generalmajor teilnimmt, bringt die Kriegswende und zwingt General Lees Südstaatenarmee zum Rückzug. Schurz schreibt einem Jugendfreund:
Ich bin glücklich, in dieser Zeit und in diesem Lande zu leben. Was sind gegen das herrliche Ziel unsere kleinen Leiden und unsere individuellen Opfer? Die Sklaverei wird aus ihrer letzten Zitadelle vertrieben, die beleidigte Würde der Menschennatur gerecht. In dieser Nation, der Summe, dem Amalgam aller zivilisierten Nationalitäten, liegt eine Titanenkraft, die sich wie eine Riesenlokomotive der Menschheit vorspannen wird.
...1864 zieht Schurz erneut für Lincoln in den Wahlkampf. Der Präsident kann seine zweite Amtszeit antreten. Kurz darauf kommt Schurz noch einmal mit Lincoln zusammen, nachdem im Kongress die Aufhebung der Sklaverei Gesetz wurde. Immer mehr hat sich Lincoln für Schurz zu einem Freund, Mentor und Förderer entwickelt. Einer, mit dem er diskutieren und auch streiten, mit dem er sich weiterentwickeln kann. Doch es wird das letzte gemeinsame Treffen sein. Am Karfreitag 1865, wenige Tage nach der Kapitulation der Konföderierten Armee, wird der Präsident während einer Theateraufführung in Washington von einem fanatischen Anhänger der Südstaaten ermordet.
Lincolns Nachfolger Andrew Johnson schickt Schurz zwar auf eine Informationsreise in die Südstaaten, um Vorschläge zur Wiederaufnahme der ehemaligen Sklavenhalterstaaten in die Union zu entwerfen. Doch der neue Präsident ist an dem Bericht nicht sonderlich interessiert. Schurz plädiert dafür, den entlassenen Sklaven das Wahlrecht zu verleihen und das Militär noch nicht abzuziehen. Doch Johnson will lieber die alte Herrschaftsschicht im Süden begünstigen und pocht auf eine schnelle Selbstverwaltung. So zieht sich Schurz vorerst aus der aktiven Politik zurück und sucht sich ein neues Standbein, den Journalismus. Er arbeitet als Korrespondent der New York Tribune in Washington, wird Chefredakteur der Detroit Post und im Frühjahr 1867 Miteigentümer der Westlichen Post, einer großen in St. Louis erscheinenden deutschen Tageszeitung.
Es sind schwere Zeiten für die Familie. Finanziell kommen sie kaum über die Runden. Und dann stirbt, ganz überraschend, die jüngste, gerade mal zweijährige Tochter Emmy. Margarete erleidet einen Zusammenbruch und zieht sich mit den beiden größeren Töchtern für eine Kur zurück. Erst in die Schweiz, dann in die alte Heimat nach Hamburg. An Weihnachten besucht Karl Schurz seine Familie und erhält eine ranghohe Einladung. Otto von Bismarck, der preußische Ministerpräsident und seit kurzem auch Kanzler des Norddeutschen Bundes, bittet im Januar 1868 zum Gespräch.
Das verläuft lockerer als gedacht. Zur Begrüßung gibt es Havanna-Zigarren und Wein, und Bismarck gesteht, dass ihm die Befreiung Kinkels aus dem Zuchthaus Spandau Spaß gemacht habe. Wenn es für den Minister seiner Majestät des Königs von Preußen und den Kanzler des Norddeutschen Bundes nicht höchst unschicklich wäre, sagt Bismarck zu Schurz, möchte ich einmal mit Ihnen nach Spandau fahren und mir an Ort und Stelle alles erzählen lassen. Erstaunlich offen redet der Aristokrat Bismarck mit dem Demokraten Schurz.
Er richtete noch viele Fragen an mich über die politischen und sozialen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten. Aber immer wieder wunderte er sich darüber, wie es möglich sei, dass eine menschliche Gesellschaft glücklich und halbwegs geordnet sein könne, wo die Macht der Regierung so beschränkt sei. Er schien sehr frappiert, als ich den anscheinend paradoxen Ausspruch tat, dass in einer wenig regierten Demokratie die Dinge im Einzelnen schlecht, im Ganzen aber gut gehen können, während in einer Monarchie die Dinge im Einzelnen sehr glatt und gut, im Ganzen aber schlecht gehen könnten. Mit solchen Ansichten konnte er in mir nur einen unverbesserlichen Demokraten erkennen.
Ein Demokrat, den es doch wieder in die Politik zieht. Er kandidiert für den Senat und gewinnt. Im März 1869 wird Karl Schurz kurz nach seinem 40. Geburtstag in Washington als Senator des Staates Missouri vereidigt. Der erste Deutsch-Amerikaner, der dieses hohe politische Amt erreicht hat. Und ein Senator, der auch bei seinen Parteikollegen gerne aneckt. Er kämpft gegen Vetternwirtschaft und die Begünstigung von Parteikollegen im öffentlichen Dienst und setzt sich für die Reform der Verwaltung ein. Immer wieder legt er sich mit dem republikanischen Präsidenten an, dem ehemaligen Oberbefehlshaber der Nordstaatenarmee, Ulysses S. Grant, der in zahlreiche Korruptionsskandale verwickelt ist.
Dessen Nachfolger Rutherford B. Hayes, der 19. Präsident der Vereinigten Staaten, ist so beeindruckt von Schurz, dass er ihn in sein Kabinett holt. Mit 48 Jahren wird Karl Schurz Innenminister der Vereinigten Staaten von Amerika, auch hier der erste Deutschstämmige in einem amerikanischen Ministeramt. Schurz, mittlerweile Witwer, seine Frau Margarete war nach der Geburt des 5. Kindes gestorben, stürzt sich in die Arbeit.
Er will den Korruptionssumpf der Ämterverteilung trockenlegen, führt Prüfungen ein, verteilt Beförderungen nur nach Befähigung und Leistung, entpolitisiert so gut es geht die Beamtenschaft. Außerdem baut er das Forst- und Parkwesen aus, ordnet an, dass gerodete Wälder sofort wieder aufgeforstet werden müssen.
Als er nach dem Ende von Hayes' vierjähriger Präsidentschaft ebenfalls aus dem Amt scheidet, zieht er nach New York als geschätzter Staatsmann und Reformer. Ein Verteidiger der Freiheit und ein Freund der Menschenrechte wird auf einem Denkmal stehen, das nach seinem Tod 1906 errichtet wird. Während seiner letzten Lebensjahre arbeitet Karl Schurz im Hintergrund als politischer Strippenzieher, als Mahner und Chronist. Er kämpft gegen den wachsenden Imperialismus in der US-Politik, verfasst Leitartikel und schreibt seine Lebenserinnerungen in deutscher und englischer Sprache. Ein Text über ein politisches Leben und eine Geisteshaltung, der bis heute nichts von seiner Kraft verloren hat. Er endet mit den Gefühlen, die Karl Schurz überkamen, als er zum ersten Mal seinen Sitz im Senat einnehmen durfte.
Die Gefühle erdrückten mich fast. Ich hatte die höchste öffentliche Stellung erreicht, welche meine ehrgeizigsten Träume mir nur je hätten verheißen können. Ich war noch jung, eben erst 40 Jahre alt. Nur wenig mehr als 16 Jahre waren vergangen, seitdem ich in Amerika gelandet war. Ein Heimatloser, ein aus dem großen Schiffbruch der revolutionären Bewegung in Europa Geretteter. Und nun war ich Mitglied des höchsten gesetzgebenden Körpers der größten Republik.
Schurz erinnert sich an die großherzige Gastfreundschaft, mit der er vom amerikanischen Volk aufgenommen wurde, und fragt sich:
Würde ich je imstande sein, diesem Lande meine Dankesschuld abzutragen und die Ehren, mit denen ich überhäuft worden war, zu rechtfertigen? Um dies zu erfüllen, konnte mein Begriff von Pflicht nicht hoch genug gespannt werden. Im tiefsten Herzen leistete ich einen feierlichen Eid, wenigstens ehrlich danach zu streben, jene Pflicht zu erfüllen, dem Grundsatz Salus Populi Suprema Lex, das Heil des Volkes, ist das höchste Gesetz, gewissenhaft treu zu bleiben, niemals, weder einzelnen Mächtigen noch der großen Menge niedrig zu schmeicheln, nötigenfalls ganz allein meine Ansichten von Wahrheit und Recht zu vertreten und für meine Hingabe an die Republik kein persönliches Opfer je zu schwer zu erachten.
Florian Kummert erinnerte an den deutschen Karl Schurz, der in Amerika Karriere machte. Und wir bleiben beim Thema in dieser Stunde Radiowissen auch im Kalenderblatt. Denn vor 51 Jahren wurde in den USA die erste Folge einer Fernsehserie ausgestrahlt, die auch in Deutschland viele Fans gefunden hat.
Bayern 2 Kalenderblatt.
Gute Nacht, Mary Ellen. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, Elizabeth. Es ist das bekannteste Einschlafritual der Fernsehgeschichte. Die Sonne versinkt hinter den bewaldeten Bergen im südlichen Virginia. Im Dachgeschoss des weiß abblätternden Farmhauses gehen die Lichter aus. Mama, Papa, Oma, Opa und die 7 Kinder wünschen sich gegenseitig ausgiebig kreuz und quer gute Nacht. Mehr Idylle gibt es nicht. Es sind die 1930er, 40er Jahre in den USA, die Zeit der großen Depression. Das kleine Sägewerk von Papa John Walton bringt nicht viel ein. Die Kinder laufen barfuß zur Schule. Ab und an gibt es für 2 Cent Lakritz im Kramerladen von Ike Gatzi. Man ist arm, aber glücklich. Wen Mama Olivia an ihre kochbeschürzte Brust drückt, für den ist die Welt in Ordnung. 9 Staffeln lang. 10 Jahre wird die Serie laufen. Als die Waltons am 12. September 1972 im USA-Fernsehen starten, prognostizieren Kritiker das schnelle Aus, weil zu idyllisch. Offensichtlich jedoch braucht das Publikum in den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit von Vietnamkrieg und Studentenprotesten eben gerade Zusammenhalt, Gemeinschaft, Vertrauen, Familie. Es ist übrigens die von Drehbuchautor Earl Hamner, der seine eigene Biografie erzählt. Er bestimmt bei der Besetzung mit und entscheidet für Darsteller und Darstellerinnen, die gerade keine Idylle mitbringen. Ralph Waite hat etliche erfolglose Jobs und familiäre Konstellationen durch, als er sich für die Rolle von Papa John Walton bewirbt. Aus finanziellen Gründen. Sein Geld geht hauptsächlich für zu viel Alkohol drauf. Ähnlich ist es bei Michael Learned. Die Theaterdarstellerin quält sich durch eine unschöne Scheidung, alleinerziehend und pleite mit 3 noch recht kleinen Jungs. Die Nacht vor dem Vorsprechen verbringt sie in einem Motel am Highway mit einer Flasche Whisky. Egal. Sie ist mit Anfang 30 eh zu jung für den Part von Mama Olivia. Am nächsten Tag beim Probedreh mit Brummschädel entsteht zwischen ihr und Ralph Waite sofort Magie. Liebe auf den ersten Blick. Waite wird später sagen, Papa John zu verkörpern, habe ihm gezeigt, wie man Verantwortung im Leben übernimmt, für sich und andere. Zusammen mit Michael hört er auf zu trinken. Die beiden retten sich gegenseitig und werden zu den innigen Parade-TV-Eltern einer ganzen Nation. Um diese Beziehung nicht zu gefährden, gehen sie übrigens im echten Leben keine ein. Der Plan geht auf. 221 Folgen lang begleitet man Opa Walton auf Truthahnjagd, schimpft mit Oma Walton, dem alten Mann, hinterher, weil er mit seinen Stiefeln die Küche verdreckt. Mit John Boy besteht man die Aufnahmeprüfung fürs College. Irgendwann wird geheiratet, die Kinder kriegen selber Kinder, das Haus leert sich. Mama Walton kocht und bügelt weiter. Davon gelangweilt steigt Schauspielerin Michael Learned aus der Serie aus und kommt dann doch immer wieder für einzelne Episoden zurück. Aus Liebe, sagt sie, weil die Waltons-Besetzung ihre zweite Familie geworden ist, wie die vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. In diesem Sinne, gute Nacht, alle. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susi Weichselbaumer. Gelesen hat Caroline Ebner.
Und ob bei Tag oder bei Nacht, das Kalenderblatt gibt es immer für Sie in der ARD-Audiothek. Mit diesem Hörtipp verabschiedet sich Iska Schriegelmann, so haben mich meine amerikanischen Freunde anfangs genannt, weil Schriegelmann so schwer auszusprechen war. Goodbye.